Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
Guten Tag. Die hören mich. Den Radio Rebellen.
Der mittlerweile etwas anders klingt. Hi, ich bin Jason, interessiere mich für Ökologie und Naturwissenschaften, insbesondere Physik. Ich bin jüngster Preisträger des Grimme Online Awards, goldener Blogger und wurde vom Kultusministerium für meine Forschungsarbeit rund um das Chaos ausgezeichnet. Außerdem bin ich sehr bescheiden und werde die Welt zu einem besseren Ort machen. Viel Spaß mit unserem Podcast.
Kipppunkte. Das soll unser heutiges Thema sein. Und wie immer muss ich einleiten, wenn es um hochkomplexe Themen geht.
Muss immer einleiten.
Ja, gut, da hast du auch wieder recht. Ja. Es soll um Kipppunkte heute gehen, die medial noch nicht so riesig in den Fokus geraten sind, weil alle immer noch über die Folgen einer möglichen Klimakatastrophe oder den Status einer Klimakatastrophe oder gibt es überhaupt eine Klimakatastrophe? Selbst da gibt es ja noch den einen oder anderen. Liebe Grüße an Herrn Merz, der Meinung ist, das ist alles nur so ein bisschen eigentlich ganz normale Wetterschwankungen im
Großen. Hat er das gesagt?
Er hat es noch nicht so wortwörtlich gesagt, aber wenn man dann so, wenn man die Aussagen nimmt, also Unwetter hat es immer gegeben, dann heißt das ja letztendlich etwas, ja, gut, also müssen wir uns halt dran gewöhnen. Und es gibt eigentlich, oder die Aussage, die er treffen will, ist, es ist eigentlich keine menschliche Einflussmöglichkeit darauf gibt insgesamt so ein bisschen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn wir sind uns dahingehend, wir beide uns zumindest einig, du sowieso noch wesentlich tiefer als ich, dass das Erdsystem Klima oder das Klima-Erdsystem schon durchaus eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Da sind wir uns einig, glaube ich, insgesamt. Ja. Und dass es trotzdem ja seit vielen Millionen Jahren sich kontinuierlich entwickelt hat und es aber auch viele Stabilitätsfaktoren durchaus gab, also sowohl als auch. Und dass für jeden lebenden Menschen es eigentlich erstmal schier unbegreiflich ist, dass das in seinem Leben irgendwann mal anders sein sollte, oder?
Ja.
Da sind wir uns auch schon mal einig insgesamt. Und wir sind uns auch einig, dass in einer hochkomplexen Welt, wo jemand wie Donald Trump ein sehr, sehr großes Land reagieren kann und auch ein Bolsonaro noch weiter genüsslich den Amazonas-Regenwald niederholzt, weil er halt damit viel Geld machen kann, dass halt diese kapitalgeprägte Gesellschaft durchaus dort in Schwierigkeiten wird, sollte dem tatsächlich so sein, wenn so ein System mal kippt insgesamt, also als Ganzes sage ich mal insgesamt so. Denn wir wissen ja nicht, in welche Richtung kippt das, beziehungsweise auch die Wissenschaft kann da nur grob erahnen und prognostizieren, weiß aber in einzelnen Kipppunkten innerhalb dieses Erdsystems schon relativ genau, welches Problem dann da wann, wie, wo auf uns zukommen könnte.
In den meisten Fällen stimmt das, ja.
Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute einfach mal die einzelnen Kipppunkte durchgehen. Aber vorab vielleicht nochmal zur Sicherheit, um das zu klären. Wenn ich jetzt einen einzelnen Kipppunkt nehme und der wird zu einem Problem, dann kann ich mich doch dann irgendwann auch einfach sagen, so jetzt kümmere ich mich um den und repariere den wieder oder irgendwie sowas. Was ist also das, wenn man jetzt ganz allgemein über einen Kipppunkt innerhalb dieses Erdklimasystems spricht, was ist da überhaupt das Problem?
Ja, das Problem ist, dass erstens nicht alle Kipppunkte reversibel sind. Also es lassen sich nicht alle Kipppunkte im Nachhinein wieder reparieren, sondern es gab ja auch in der Vergangenheit, in der weit entfernten Vergangenheit, auch schon Fälle, in denen dieses Erdsystem gekippt ist. 5 Stück nämlich, 5-mal ist das passiert. Und es hat immer wieder Millionen Jahre gedauert, bis sich das alles erholt hat. Und so lange können wir halt nicht warten. Wir schaffen das so nicht. Und deswegen
Wann ist das letzte Mal gekippt?
Als die Dinosaurier ausgestorben sind, vor 65 Millionen Jahren.
Okay. Ja. Das ist wissenschaftlicher Konsens, dass es also diese, das waren aber ja nicht, kann man sagen, das waren Klimakipp?
Ja, also man ist sich mittlerweile einig, dass die Dinosaurier nicht zugrunde gegangen sind, unmittelbar nach dem Einschlag, durch die Energie, durch die Hitze, sondern durch die Klimaveränderungen, die darauf gefolgt sind, ja.
Ich war eigentlich immer noch großer Verfechter der Theorie, dass der Tyrannosaurus Rex alle aufgefressen hat und dann wegen seinen kurzen Armen aber nichts mehr hatte, was er an Pflanzen pflücken konnte, als er sich umswitchen musste.
Ja, es gab keine Pflanzen mehr, das war das Problem.
Und das kommt
kaum noch welche zumindest.
Nein, wir wollen da heute ganz ernst bleiben. Es ist ein Thema, was dich unheimlich beschäftigt, belastet und wo du seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich mit dem Klimasystem? Kann man das so... Also du machst das sehr intensiv, sicherlich jetzt so 3-4 Jahre, aber so Thema für dich ist es ja schon wesentlich länger.
Ja, ich würde so sagen, also begonnen hat das Ganze ja eigentlich auch mit dem Interesse für Astronomie, weil auch tatsächlich die Wissenschaftler, die sich mit dem Klima beschäftigt haben, sind auf die Idee mit dem Treibhauseffekt durchgekommen, indem sie sich andere Planeten angeguckt haben und gesehen haben, da spielt gar nicht nur der Abstand von der Sonne eine Rolle, sondern da spielt auch die Atmosphäre eine Rolle für die Temperatur. Okay. Und so sind die darauf gekommen und so ähnlich bin ich auch auf dieses Thema gekommen.
Also dann eigentlich Astronomie eher im Kontext, warum leben wir auf einem Planeten, wo man leben kann, und ich vergleiche den wieder mit anderen Planeten und ziehe dann auch meine Rückschlüsse auf grundsätzliche klimatische Rahmenbedingungen insgesamt. Okay. Das heißt, ein Kipppunkt, wenn er dann mal einen gewissen Status erreicht hat, ist im Regelfall nicht mehr reversibel oder reparabel oder wie auch immer. Das heißt, ich kann dort in diesem Bereich dann eigentlich nichts mehr machen. Gibt es denn, wie viele Kipppunkte gibt es denn?
Ursprünglich vorgestellt, also eingeführt hat ja Schellenhuber, der Klimaforscher, und als er die eingeführt hat, hat er 9 Kippelemente benannt. Später dann weitere dazugekommen, weitere wurden identifiziert. Eine Zeit lang hat man gesagt, es sind 16, aber auch da sind jetzt wieder welche da drauf gekommen. Das heißt, ich persönlich kenne über 20, und ich nehme an, sind auch noch viele, die wir noch gar nicht identifiziert haben. Also definitiv eine große Menge an Kippelementen, die es gibt.
Okay. Und da sind Kippelemente, Kipppunkte oder dann Tipping Point oder so, sind eigentlich im Großen und Ganzen nur unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dieselbe?
Ja, also Kippelement ist quasi dieses ganze System, der Mechanismus, und Kipppunkt ist dann der Punkt, an dem das Ganze quasi kippt. Okay. Also das Kippelement ist dann zum Beispiel, was weiß ich, der grönländische Eisschild, und der Kipppunkt ist dann der Zeitpunkt, ab dem er dann irreversibel schmilzt.
Okay,
ja. Alles klar. Tipping Point ist einfach der englische Bezeichnung für Kipppunkt.
Okay. Damit wir hier heute zügig durchkommen, weil du hast gesagt, du möchtest dann schon eigentlich auf eine gewisse Großzahl an Kipppunkten eingehen und die mal so kurz skizzieren, habe ich überlegt, dann brauchen wir ja eine Liste, und ich bin jetzt einfach mal auf den Wiki-Bildungsserver gegangen. Müssen wir als Quelle dann auch natürlich schön sauber dann unten in der Folge verlinken, und würde jetzt einfach mal immer so einen einzelnen Kipppunkt nennen, und dann kannst du vielleicht kurz umreißen, was bedeutet dieser Punkt überhaupt, also um was geht es da, wie ist da der Status und wie ist da die Prognose, wie es weitergeht, oder wie schlecht steht es da um den oder so. Können wir das so machen insgesamt ungefähr?
Können wir machen.
Ja? Dann würde ich doch mal vorschlagen, fangen wir an mit dem Schmelzen des arktischen Meereises.
Das ist ein ganz guter Anfang, weil das ist ein Pseudo-Kipppunkt, das ist gar kein echter Kipppunkt.
Na super. Ein Fake-Kipppunkt?
Sozusagen. Also er war ursprünglich unter den 9 Kipppunkten, die Schellenhuber genannt hat. Später haben ForscherInnen das Ganze dann mal genauer simuliert und sind auf das Ergebnis gekommen, dass, und eigentlich sind wir da jetzt schon mitten im Thema, es gibt ja immer zum einen die Rückkopplungen, also diese Prozesse, die dann quasi diese Kipppunkte auslösen. Also zum Beispiel.
Warte ganz kurz. Ja. Rückkopplungen sind dann sich selbst verstärkende Prozesse.
Ja. Zum Beispiel die Eis-Albedo-Rückkopplung, also es wird wärmer, Eisflächen schmelzen, dadurch kommt dann Wasser oder Ackerland zum Vorschein. Das absorbiert mehr Wärme, das heißt, es wird noch wärmer, noch mehr Eis schmilzt, und wir haben den Kreislauf. Mhm. Eine Rückkopplung ist auch das, was man bei einem Mikrofon dann ja merkt, wenn man ihn zu nah an den Verstärker macht, dann hat man es ja auch so, der Ton wird verstärkt, der verstärkte Ton geht wieder ins Mikrofon und es geht von vorne los. Mhm. Das sind die Rückkopplungen, eigentlich ist das nur eine Kategorie von Rückkopplungen, das sind die sogenannten positiven Rückkopplungen oder auch Mitkopplungen genannt. Okay. Die gibt es auch beim arktischen Meereis, ganz offensichtlich. Die Eis-Albedo-Rückkopplung, die greift da.
Okay.
Aber es ist tatsächlich so, dass die Erde hat dort gewisse Notbremsen eingebaut, damit uns das Ganze nicht ständig bei jeder kleinsten Klimaänderung um die Ohren fliegt und sofort quasi alle Kippelemente ausgelöst werden. Gibt es auch Gegenkopplungen, also negative Rückkopplungen, und die wirken stabilisierend. Die machen also eigentlich exakt das Gegenteil. Und das sorgt dafür, dass wir ja nun auf der Erde seit einer sehr langen Zeit eigentlich relativ stabile Bedingungen vorfinden. Weil eben selbst wenn dann mal durch irgendwelche äußeren Einflüsse das Klima mal ein bisschen aus den Fugen gerät, dass das Ganze nicht sofort eskaliert, sondern in der Regel relativ schnell wieder auf seinen ursprünglichen Status zurückgeht. Und beim Arktischen Meer ist es eben so, dass diese Gegenkopplungen tatsächlich dafür sorgen, dass das nicht kippen kann. Gegenkopplung übrigens, also eigentlich kann man das recht einfach unterscheiden. Positive Rückkopplung haben wir immer dann, wenn die Wirkung ihre eigene Ursache verstärkt. Also die Wirkung ist weniger Eis, die Ursache davon ist Hitze und dadurch, dass es weniger Eis gibt, wird mehr Licht absorbiert und es wird heißer. Das heißt, die Wirkung des Ganzen, die wirkt auf ihre eigene Ursache rück. Bei der Gegenkopplung ist es, also der negativen Rückkopplung, ist es genau das Gegenteil. Da schwächt die Wirkung ihre eigene Ursache ab. Das ist ein Beispiel dafür ist die Temperatur-Wolken-Rückkopplung. Das heißt, es wird wärmer, dadurch verdunstet mehr Wasserdampf, es bilden sich Wolken und diese Wolken wiederum reflektieren Sonnenlicht, das heißt kühlen. Und dadurch bilden sich wieder weniger Wolken, das heißt, das Ganze stabilisiert sich. Das ist die negative Rückkopplung. So, beim Arktischen Meer ist es so, dass dadurch, dass wenn sehr viel schmilzt, dann hat man nur noch eine sehr dünne Eisdecke. Und diese dünne Eisdecke kühlt aber sehr schnell aus, weil sie nicht mehr gut isoliert. Und dadurch wird es wieder relativ schnell kälter. Und so stabilisiert sich das Ganze. Kein okay. Kipppunkt.
Verstehe. Aber spannend. Das heißt, wir brauchen uns ums Arktische Meer ist eigentlich überhaupt keine Sorgen machen.
Ja, eben nicht. Nee.
Wie eben
eigentlich nicht? Eigentlich sollte uns das sogar dazu motivieren, da noch mehr zu machen in der Richtung, weil wenn es ein Kippelement, also ums Arktische Meer ist es ja außerordentlich schlecht bestellt oder das merkt man ja einen ganz, ganz eindeutigen Rückgang. Und wenn es ein Kipppunkt wäre, ich sag mal so, dann hätten wir ihn eigentlich schon verloren. Aber gerade weil es keiner ist, bedeutet das ja, dass auch wenn das Arktische Meereis zum absoluten Großteil schon zerstört ist, es sich doch relativ schnell wieder regeneriert, wenn wir aufhören, Treibhausgase auszustoßen. Das heißt, wenn wir uns jetzt dennoch noch zusammenreißen, dann werden wir relativ schnell damit belohnt, dass sich das Arktische Meereis erholt.
Okay. Zweiter Kipppunkt. Schmelzen des grönländischen Eisschilds.
Ja, das ist in der Tat eine Rückkopplung. Ein Kipppunkt auch, und zwar eine sehr gefährliche. Das Prinzip ist auch dort dasselbe, die Eis-Albedo-Rückkopplung. Das heißt, der grönländische Eisschild schmilzt, weil es wärmer wird, und darunter, Grönland ist eine Insel, kommt dann Fläche, also Landfläche zum Vorschein. Und ist ja ganz offensichtlich, grüne oder braune Landfläche ist dunkler als weißes Eis oder Schnee und deswegen wird mehr Licht absorbiert und es wird wärmer. Und das Problem ist, dass Grönland ist ja kein Eisberg, wie diese ganzen Sachen in der Arktis, sondern es ist wirklich eine Insel. Das heißt, was mit dem Eis passiert, wenn es schmilzt, es läuft ins Meer. Und das bedeutet auch, dass Grönland ein absoluter Hauptantrieb des Meeresspiegelanstiegs ist. Und sollte dieses Grönlandeis kippen, dann ist es wirklich so, dass es einen Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern verursachen kann. Und innerhalb des 21. Jahrhunderts ist es sogar der Hauptantrieb dann eventuell des Meeresspiegelanstiegs. Und zum Status kann man dort leider nur ganz, ganz Schlechtes vermitteln, weil in diesem Jahr, 2021, haben ForscherInnen das Verhalten des grönländischen Eispanzers mal genau modelliert. Und sie haben bestimmte statistische Auffälligkeiten gefunden in der Eisdicke. Ein sogenanntes Critical Slowing Down heißt das. Das bedeutet, man sieht kurz bevor so ein, weil dafür muss man wahrscheinlich wieder ein bisschen was erklären, kurz bevor so ein Kipppunkt dann tatsächlich erreicht ist, kurz bevor er kippt, sieht man schon gewisse Anzeichen.
Aber ganz kurz, ja. Dann vielleicht hilft es dir, wenn ich als Laie einfach frage.
Ja.
Der Kipppunkt ist erreicht, wenn alles weggeschmolzen ist? Oder,
nein,
Kipppunkt ist erreicht, wenn ein gewisser Meeresspiegelhöhe erreicht
ist? Nee, der Kipppunkt ist erreicht.
Was ist der genaue, detaillierte Tipping Point?
Ja, bei einer gewissen, sobald ein gewisser Anteil abgeschmolzen ist.
Weil dann dieses gespeicherte CO2 freigelassen
wird? Nee, da wird kein CO2 freigelassen.
Da wird gar nichts gespeichert.
Nee, da wird nichts gespeichert in dem Fall, sondern da ist dann einfach so viel Fläche quasi aufgetaucht. Ja, dass das Ganze sich quasi noch schneller aufheizt, dass es sich selbstverstärkend aufheizt. Und kurz bevor dieser Punkt erreicht ist, sieht man halt bestimmte statistische Auffälligkeiten in dieser Eisdicke. Das ist dieses Critical Slowing Down. Also man sieht einmal, dass die Varianz und die Autokorrelation heißt das, die steigen an. Varianz bedeutet, dass die Schwankungen, quasi die Abweichung vom Normalzustand, die werden größer. Das heißt, das System schwankt eigentlich mehr. Und Autokorrelation heißt so viel wie, das System verändert sich schneller.
Okay.
Und es braucht länger, um sich wieder zu erholen, um wieder auf diesen Normalzustand zu kommen. Man spricht, eigentlich ist das jetzt, das ist eigentlich Chaostheorie, das ist eigentlich das, was ich im Forschungszentrum mache. Mhm. Jedes System oder Systeme haben einen sogenannten Attraktor. Mhm. Kommt von attrahere, lateinisch, zu sich hinziehen. Also ein Punkt, eigentlich der das System zu sich hinzieht, ein Stabilitätspunkt, ein Anziehungspunkt. Und wenn ein Kipppunkt überschritten wird, dann wechselt dieser Attraktor. Mhm. Das heißt, wenn wir einen neuen Attraktor haben, zieht der das System an, von alleine, auch wenn wir nichts mehr tun. Das bedeutet, das System verändert sich dann auch ohne unsere Einwirkung weiter. Und wir sehen halt daran, dass wenn das System länger braucht, um sich zu regenerieren, dann merkt man, dieser Attraktor, der ist nicht mehr so stabil, wie er es mal war. Er zieht das System nicht mehr so klar und stark an, wie es das mal war. Und wir sehen halt, dass sich quasi der gründende Eisschild jetzt gerade, wirklich in diesen Wochen und Monaten, von unserem Verhalten entkoppelt. Das heißt, es spielt immer weniger eine Rolle, wie jetzt genau die Umweltbedingungen sind. Weil selbst, wie gesagt, wenn es dann zum Beispiel kühler wird, es länger dauern würde, bis er sich wieder erholt. Und das ist der Übergang. Und irgendwann sind wir dann an dem Punkt, wo es gar keine Rolle mehr spielt, wo er so oder so abschmilzt. Und wir sind jetzt gerade beim grönländischen Eisschild exakt auf diesem, quasi auf der Bergspitze, wo ein ganz, ganz kleiner Anschub erreicht, um den Ball auf die andere Seite rollen zu lassen, um den neuen Attraktor zu haben. Das heißt, ich würde an den grönländischen Eisschild einen Haken dran machen, der ist eigentlich verloren. Ja.
Okay. Dann kommen wir zu was Positiverem. Wie sieht es denn mit dem Zusammenbruch des westantarktischen Eisschilds aus?
Das ist tatsächlich etwas positiver. Es gibt dort auch Instabilitäten. Also selbes Prinzip, Antarktika ist ein Kontinent, das heißt, da liegt Land unter dem Eis. Wenn das Eis schmilzt, dann bekommen wir dasselbe eigentlich wie in Grönland, die Eis-Albedo-Rückkopplung. Das Ding ist, in der Antarktis ist es noch ein bisschen kühler als in Grönland. Das ist auch einfach flächiger, also es ist einfach mehr Fläche. Und dadurch ist das Ganze etwas stabiler, als es in Grönland ist. Aber auch im westantarktischen Eisschild sehen wir jetzt schon ganz klar Instabilitäten. Kipppunkt überschritten, aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht. Aber sollte das passieren, dann ist das auch ein weiterer großer Antrieb für den Meeresspiegelanstieg natürlich, weil dort dann Eis ja eigentlich ins Meer gerät. Und wir haben noch zusätzlich das Problem, dass der Meeresspiegelanstieg dann ja dafür sorgt, dass Gletschermassen schneller erodieren. Also wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann sorgt das sozusagen dafür, dass mehr Gletscher, die ja auch ins Meer hineinreichen, abschmelzen. Und dadurch steigt der Meeresspiegelanstieg noch weiter. Und dadurch werden noch mehr Gletscher mit reingerissen quasi. Also da droht ein Dominoeffekt eigentlich. Und da sollte uns viel dran gelegen sein, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Zusätzlich gibt es dann den sogenannten zweites Gletscher, den nennt man auch den Weltuntergangsgletscher, weil es da tatsächlich so ist, dass ein einzelner Gletscher hält ein riesiges Becken zusammen. Und es reicht also, wenn dieser eine winzig kleine Gletscher, ja gut, winzig klein ist er nicht, aber wenn dieser eine einzige Gletscher abschmilzt, dann ist wirklich ein riesiges, das sogenannte Wilkesbecken, dann ist dieses ganze Becken eigentlich dem Untergang geweiht. Und dann, das ist eben wirklich wie so eine Art Korken, der da so drin steckt. Und da reicht eigentlich eine ganz kleine Störung, die diesen Gletscher dann zum Schmelzen bringt, damit wir einen riesigen Meeresspiegelanstieg haben. Also ein Gletscher wird wirklich die Küstenlinien auf der ganzen Welt verändern und sehr viele Städte dann auch im Meer versinken lassen.
Okay, wie heißt das Wilkesbecken?
Das ist das Wilkesbecken und das wird begrenzt durch den zweiten Gletscher. Ja.
Hab ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ja.
Noch nie in meinem Leben. Und der ist so wichtig, dass wenn es den zerreißt, dann sieht es düster aus.
Dann ist bezüglich des Meeresspiegelanstiegs eigentlich so ziemlich alles verloren. Und dann können wir eigentlich nur noch Deiche bauen, sozusagen. Dann ist das der neue Klimaschutz, ja.
Okay. Ja gut, also... Ja, ich wollte jetzt gerade darauf eingehen, wie ich mir vorstelle, wie Laschet versucht, das Problem zu lösen. Aber wir lassen das jetzt mal außen vor und kümmern uns um Methanfreisetzung durch tauende Permafrostgebiete und Kontinentalschelfe.
Ja, das müsste man streng genommen trennen, weil Kontinentalschiffe und Permafrost-Dinge sind ziemlich unterschiedliche Dinge.
Erklär doch mal ganz kurz in einer Minute, was ist ein Permafrostgebiet und was sind Kontinentalschiffe?
Ja, also Permafrostgebiete sind Regionen, in denen permanent eigentlich der Boden gefroren ist, also seit der letzten Eiszeit eigentlich immer gefroren war.
Also wo es eigentlich nie zu Abtauzeiten kommt.
Genau, so. Auch im Sommer.
Okay.
Und die gibt es da zum Beispiel in Sibirien sehr viele und in diesen Permafrostböden ist Methan gespeichert. Das ist dort seit der letzten Eiszeit, war das da. Ist das da. Und es ist nie rausgekommen. Und auch die Menschen, die im Permafrost leben, sind stark abhängig davon. Die bauen zum Beispiel ihre Gebäude, also ihre Pfähle, rammen die bis in den Permafrost rein, damit es stabil bleibt. Jetzt zum ersten Mal seit der letzten Eiszeit wird es wieder richtig warm. Also seit vor der letzten Eiszeit, sind ja eigentlich genau, wird es wieder richtig warm. Das heißt, zum ersten Mal schmilzt dieser Permafrost. Und dadurch ist es zum einen, haben die Menschen die erlebenden Probleme, weil es gab ja letztes Jahr diese Ölpest in Norilsk. Das war auch durch Leitungen, die dann durch Tauen und Permafrost beschädigt wurden. Viel größer ist aber eben das Problem, dass der Methan ein unglaublich starkes Treibhausgas ist. Also es blockiert die Sonnenstrahlung und sorgt dafür, dass es wärmer wird. Viel stärker noch als CO2. Und in diesen Permafrostböden ist deutlich mehr Methan gespeichert, als wir aktuell überhaupt in der Atmosphäre haben. Das heißt, es droht ein drastischer Anstieg dann der Methankonzentration und dadurch würde noch mehr Permafrost schmelzen, weil es noch wärmer würde und dadurch würde noch mehr Methan in die Atmosphäre bekommen.
Also auch wieder eigentlich ein sich selbst verstärkender Effekt.
Ja, wieder eine positive Rückkopplung. Mhm. Ja.
Okay. Das heißt, also das ist das Erste, wo ich jetzt sage, das ist, würde ich sagen, das leuchtet mir ein, macht mir ein bisschen Schiss und klingt auch übel. Das heißt, wir reden über Flächen, über Eisflächen, die seit Millionen von Jahren eigentlich gefroren waren?
Ja, nicht unbedingt Millionen von Jahren, aber auf jeden Fall Tausende, Zehntausende Jahre.
Zehntausende
seit Beginn
Jahre.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, seitdem wir Menschen Ackerbau betreiben und Dörfer haben, waren diese Dinger immer gefroren.
Okay. Und in diesen Eisflächen, die dort sind, ist mehr Methan gespeichert, als wir aktuell in der Atmosphäre haben?
Genau.
Und wenn das freigesetzt werden würde, würde es schlagartig so warm werden, dass quasi noch mehr Permafrostböden wiederum schmelzen würden. Es würde noch mehr Methan freigesetzt und dann sind wir im Arsch.
Ja.
Okay, alles klar. Das habe ich verstanden. Permafrostböden finde ich gut. Kann man leicht und einfach und knackig erklären.
Bei Kontinentalschelfen ist das eine ähnliche Sache. Kontinentalschelfen, das sind erstmal ja grundsätzlich also die Ränder von Kontinentalplatten im Ozean. Hm. Und da lagern sogenannte Methanhydrate. Das ist eine ganz komische Verbindung. Man kann eigentlich sagen, das ist Methan sozusagen eingeschlossen in Wasser. Mhm. Und das Problem ist, dass das relativ schnell oder relativ einfach zerfällt. Also das ist eigentlich nicht stabil. Und es wird nur dadurch stabil gehalten, dass es unter sehr hohem Druck ist im Wasser. Mhm. Und unter sehr geringen Temperaturen. Also tief im Wasser und dann halt auch vor allem in den nördlichen Regionen. Da lagern eben das richtige Lagerstätten unter Wasser, wo dieses Methanhydrat quasi eigentlich relativ sicher lagert, eben weil es dort relativ kühl ist. Hm. So, jetzt ist aber so, der Großteil der globalen Erwärmung geht in die Ozeane. Also das, was wir hier eigentlich momentan erleben mit unseren Meerhitzewellen, sind das nur die Krümel. Der Großteil geht in die Ozeane. Hm. Das bedeutet, es wird dort wärmer und das bedeutet, dass diese Methanhydrate instabil werden.
Okay.
Ähnliches Problem wie beim Permafrost, nur die etwas bessere Nachricht ist dort, dass es derzeit danach aussieht, zumindest legen das die aktuellen Forschungen nahe, dass nur die eigentlich Methanhydrat-Lagerstätten wichtig sind für uns, die nicht besonders tief liegen, sondern eher in flachen Gewässern. Da kommt das Methan wirklich in die Atmosphäre. Man vermutet, selbst wenn die Methanhydrat-Lagerstätten in tieferen Gebieten, selbst wenn die zerfallen sollten, dass das Zeug dann nicht in die Atmosphäre kommt, sondern im Wasser bleibt. Ist aber auch nicht sicher alles. Es sind aktuelle Forschungen, die das nahelegen. Und man sollte natürlich grundsätzlich bei sowas eher dann auch vielleicht mal vom pessimistischeren Szenario ausgehen. Aber grundsätzlich würde ich mir über Permafrost mehr Gedanken machen und mehr Sorgen machen als über die Kontinentalschelfe.
Hm. Okay. Abtauen des tibetischen Hochlands.
Ja, das ist eigentlich wieder klassische Eis-Albedo-Rückkopplung. Im Himalaya, in Tibet, haben wir Gletscher Und dadurch, dass es dort auch wärmer wird, schmelzen diese Gletscher ab. Und wir haben eine Eis-Albedo-Rückkopplung, weil die darunter liegenden Gebirgsmassive zum Vorschein kommen. Die absorbieren mehr Licht. Es wird wärmer, es schmelzen noch mehr Gletscher ab. Und das ist natürlich für die Menschen dort ein großes Problem, weil die auch zum Beispiel ihre Trinkwasserversorgung auch teilweise von diesen Gletschern abhängt. Also das ist vielleicht kein nicht unbedingt ein globales Problem, aber es ist ein sehr großes regionales Problem.
Okay. Welche Länder werden damit mit Trinkwasser versorgt, weißt du?
Ja, Tibet, Himalaya, das ist vor allem der Osten Chinas, Nepal, ja, den Norden Indiens, Bhutan, ja, das sind die okay. Länder, die da auch, also es ist auch nicht deren alleinige Trinkwasserreserve, aber die Menschen, die dort im Himalaya leben, die sind von diesen Gletschern teilweise schon auch abhängig, ja.
Okay. Unterdrückung der atlantischen Tiefenwasserbildung. Da kann ich mir jetzt ehrlich gesagt so mal gar nichts
vorstellen. Die Tiefenwasserbildung, das ist, also Tiefenwasser ist grundsätzlich so eine Art Umweltzirkulation. Das bedeutet, eigentlich es wird also im Ozean Wasser dann von den seichteren Gebieten quasi umgewälzt ins Tiefere und von Tiefe wieder in die seichteren Gewässer. Also eine Art Pumpe eigentlich. Und diese Pumpe ist wichtig für die Nährstoffverteilung eigentlich. Und die Pumpe wird aber auch in Gang gesetzt durch Temperaturunterschiede im Wasser und vor allem auch durch Unterschiede der Dichte des Wassers. Also dadurch ist ja klar, entstehen Umwälzungen. Mhm. Dichteres Wasser sinkt nach unten, weniger dichtes Wasser steigt nach oben. Das Problem ist aber, dass durch die Eisschmelze kommt massenweise Süßwasser in den Ozean. Mhm. Und dieses Süßwasser sorgt dafür, dass der Motor, nämlich der Salzgehalt dieses ganzen tiefen Wassers, eigentlich erlahmt. Das bedeutet, dieses tiefen Wasser,
es käme praktisch dann zu einer Abschwächung der Thermohalin-Zirkulation.
Genau, so ist es. Das passiert.
Habe ich gerade hier gelesen und habe gedacht, was zur Hölle ist das? Ja.
Und das ist halt problematisch, weil diese Umweltzirkulationen wichtig sind für die Verteilung von Nährstoffen im Ozean, dass das auch gleichmäßig verteilt ist. Ja. Und im schlimmsten Fall könnte es dann zu sogenannten Todeszonen kommen, also zu Zonen im Ozean, die nicht mehr bewohnbar sind. Ja.
Okay. Als nächsten Punkt haben wir die Unterdrückung der antarktischen Tiefenwasserbildung und ich habe so grob die Ahnung, das könnte wahrscheinlich, hängt das so ein bisschen mit dem Süßwasser und so weiter zusammen, ne?
Exakt dasselbe Ding, nur halt vor der antarktischen Küste, ja.
Okay. Und dann springen wir auch gleich weiter, die Schwächung der marinen Kohlenstoffpumpe.
Ja, die marine Kohlenstoffpumpe, die ist eigentlich ebenfalls eine Art Umweltzirkulation. Zusätzlich kommt noch das Problem, also eigentlich ist es so, die marine Kohlenstoffpumpe, die entzieht eigentlich der Atmosphäre Kohlenstoff, also Kohlenstoffdioxid, CO2, und versenkt sie in den Tiefen des Ozeans. Etwas Besseres kann uns natürlich nicht passieren. Es wird massenweise wirklich Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Ozean gebracht, tief in den Ozean, wo er uns nicht stört. Problem, unsere Ozeane versauern. Das heißt, man spricht ja vom pH-Wert dann, wenn man eigentlich eine Versauerung angibt, der verändert sich eben auch durch die Erderhitzung. Und durch diese Ozeanversauerung, sprich unser Wasser oder das Ozeanwasser, wird zu einer leichten Säure. Nicht so, dass unsere Hand wegätzt, wenn wir es reinfassen, aber es wird sauer. Also es ist eher eine Säure als eine Lauge. Und durch diese Versauerung sinkt die Löslichkeit. Das heißt, es kann weniger Kohlenstoff gelöst werden. Und das bedeutet quasi, der Platz ist voll, die Kapazität ist ausgelastet und das bedeutet, diese marine Kohlenstoffpumpe, die funktioniert nicht mehr. Dazu kommt dann auch noch dasselbe wie beim Tiefenwasser, die Umweltzirkulation wird geschwächt. Das heißt, dieses System zerlegt es dann, diese Kohlenstoffpumpe. Und dann kann sie uns auch nicht mehr helfen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu beseitigen. Das heißt, diese ganzen stabilen, negativen Rückkopplungen, die Gegenkopplungen, die das Ganze stabil halten und die eigentlich dafür sorgen sollten, dass selbst unsere CO2-Emissionen nicht den ganzen Laden quasi durcheinander bringen können, die zerlegen wir auch noch zusätzlich. Das heißt, sie können uns dann tatsächlich auch nicht mehr helfen.
Unfassbar, Jay-Z. Wir sind in knapp 30 Minuten jetzt hier durch 8 Klimakippelemente gespurtet, in die ich versuche, parallel mich, weil ich mich nicht so, ehrlich gesagt, vorbereitet habe, so ein bisschen wenigstens einzulesen, um mal irgendwie, so wie immer, weißt du, so, einfach mal irgendwie so ein Fremdwort mit eingeschmissen. Aber zu sehen, wie du so diese Gesamtkomplexität dann auch überblickst und wo was mit wem und wie auch immer zusammenhängt und das mal eben hier so aus dem Ärmel schüttelst, ich muss dir schon sagen, ich bin erneut tief beeindruckt und würde deswegen gerne mit dir einen Schluck Malzbier trinken.
Ja, was hältst du davon? Und zwar Judith und Simons Malz.
Genau. So, erstmal Prost auf Judith und Simon. Es ist wieder ein köstliches Malzbier.
Ja, Mami hat mir hier meine Halterung abgerissen.
Ja, müssen wir die wieder dran bauen. Meine funktioniert noch. Das ist Judiths und Simons Malz. Mama und Sohnemann, die den Radio Rebell Podcast schon eine Weile hören und seit letzten Monat uns via Steady unterstützen und ein Paket gebucht haben, wo sie A, eine Malzbiertaufe bekommen, zudem aber eigentlich noch Anrecht hätten, sich ein Thema für eine Folge auszusuchen. Und wir haben eine ganz, ganz liebe Nachricht von der Mama, von der Judith bekommen, wo drin steht, Mensch, wir sollen einfach so weitermachen und sie hätten auch jetzt erstmal kein Thema. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt mal dieses nächste Thema, was wir haben, aus der Lostrommel und machen da dann die Malzbiertaufe für die Judith und den Simon. Lassen aber dem Simon natürlich auch das Hintertürchen offen, wenn ihm in 4 Jahren einfällt, welches Thema er gerne mal im Podcast besprochen haben möchte, dann kann er sich weiterhin melden. Aber heute trinken wir Judiths und Simons Malz und stürzen uns, eigentlich immer ein bisschen schwierig, wenn man dann bei so einem negativen Thema eine Malzbier
macht. Aber das ist halt so.
Aber wir haben halt oft nicht so viel Positives zu besprechen, das ist halt so.
Am Schluss kommt noch was Positives.
Ja? Ah, okay. Ja. Dann machen wir weiter bei Punkt Nummer 9, die Änderung von El Niño.
Ja, also El Niño, das ist ja, kennen wahrscheinlich ja auch die meisten, El Niño und La Niña, das sind diese beiden Klimazustände im Südpazifik und die beeinflussen indirekt ja eigentlich das gesamte Weltklima. Also auch wir hier in Europa haben ja 2016, war ein ganz starkes El Niño-Jahr, das heißt ein Jahr anfällig für Hitzewellen. 2020 und 2021 waren La Niña-Jahre, also eigentlich eher kältere Jahre. Und es ist noch nicht ganz geklärt, wie genau die Klimakatastrophe mit diesem El Niño-La Niña-Phänomen zusammenhängt, aber es ist ja eigentlich ein Strömungssystem. Und es wird in irgendeiner Form verändert. Manche ForscherInnen vermuten, dass die Häufigkeit von extremen El Niño-Ereignissen mit der Klimakatastrophe steigt. Das ist aber nicht sicher, das ist nicht belegt. Aber in irgendeinem Zusammenhang gibt es dort. Und grundsätzlich ist es sicherlich verkehrt, dort dieses System durcheinander zu bringen.
Der Unterschied zwischen El Niño und La Niña?
El Niño ist der wärmere Zustand, also es ist ein System, El Niño, La Niña, und El Niño nennen wir den quasi den wärmeren Zustand, das heißt, wenn wir hier dann auch in Europa tendenziell eher wärmeres Wetter haben, das war 2016 zum Beispiel der Fall, La Niña nennen wir das Gegenstück, also das kältere, was wir jetzt 2021 hatten.
Okay.
Und diese Verteilung zwischen El Niño und La Niña, die wird vermutlich irgendwie durch die Klimakatastrophe beeinflusst, auch so, dass es theoretisch irreversibel werden kann und das Extremwetter auf dem ganzen Globus verstärkt oder begünstigt. Aber wie genau, also quantitativ dieser Einfluss jetzt aussieht, das wissen wir nicht.
Okay. Was mich ja schwer beeindruckt, ich habe ja eigentlich gedacht, wenn ich mir hier parallel irgendwie Wikipedia oder irgendwie sowas aufmachen, dass ich mir zumindest diese blau unterstrichenen Fremdwörter, die dann immer vorkommen, dass ich, wenn ich mir die als Schlagworte zurechtnehme und immer mal so reinschubse oder darauf eingehe, wenn du sie dann nennst, dass ich dann sage, das weiß ich, was da kommt. Jetzt habe ich aber ein Dutzend Sachen stehen, die hast du gar nicht genannt. Also die Hadley-Zirkulation, die Coriolis-Kraft.
Ja.
Warum? Die hast du jetzt absichtlich nicht genannt, weil das besser zu erklären, aber dafür ist die Walker-Zelle. Wie, als ob ich
die Corioliskraft zum Beispiel, das ist eine Kraft, die entsteht durch die Erdrotation und die ist halt auch mit ein Motor für diese ganzen Meereszirkulationen. Das kann man erwähnen, aber es hat mit dem eigentlichen Kippmechanismus ja nicht allzu viel zu tun.
Okay. Aber du wüsstest trotzdem, was auch die Hadley-Zirkulation ist?
Die Hadley-Zirkulation kenne ich tatsächlich nicht.
Nee. Na gut, dann werde ich dich mal aufgeben. Also angetrieben durch die hochstehende Sonne kommt es hier natürlich zu der sogenannten Hadley-Zirkulation, also bei der am Äquator erwärmte Luftmassen aufsteigen, die sich in die Höhe polwärts bewegen, über den Wendekreisen wieder absinken, zum Äquator zurückstreben, hier konvergieren und wieder aufsteigen. Ja? Also das ist ja eigentlich...
Klingt
ja
echt okay, also die Zirkulation kannte ich, wusste nur nicht, dass die Hadley-Zirkulation heißt.
Ach so, also die ist natürlich total logisch.
Das Phänomen ist klar.
Wenn du da noch Fragen hast, dann kannst du den Podcast einfach nochmal ansprechen.
Ja, also weiter.
Lustig, aber eigentlich das El Niño ist zum Beispiel jetzt, da kann man mal sehen, wie schmal der Grat ist zwischen Fritze Merz, es ist alles nur ein bisschen Wetter, einer wirklich detaillierten Schilderung der klimatischen Problematik oder einer Veränderung eines Systems insgesamt. Ich hätte El Niño, wenn du mich jetzt gefragt hättest, auch ganz klar als irgendein Wetterphänomen, was da so irgendwo pazifisch, auch nur in speziellen Regionen
ja,
mal irgendwie...
Ja, es ist ja auch ein Wetterphänomen, aber es wird halt beeinflusst durch das wärmere Klima, ja. Hm. Also es ist ja eine kurzfristige Schwankung, also El Niño, La Niña, das schwankt über wenige Jahre. Aber wir vermuten halt, dass langfristig die Verteilung zwischen El Niño und La Niña von der Klimakatastrophe beeinflusst wird. Also zum Beispiel mehr extreme El Niño-Ereignisse.
Next, antarktisches Ozonloch.
Ja.
Also Ozon, um das gleich vorwegzunehmen, ja. Da haben wir ja überhaupt keine Baustelle mehr, denn ich durfte ja dann ab Ende der 80er oder irgendwie sowas nicht mehr mein Lieblings-Haarspray
benutzen,
wenn ich mich recht erinnere. Also ich kann mich noch so richtig erinnern an diese riesige, jetzt FCKW-frei so, Treibgasdiskussion, da kann ich mich richtig massiv dran erinnern.
Ja. Ja, das war ja eigentlich, wirkt das Problem Ozonloch, wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil eigentlich es gab eben diesen Montreal-Protokoll, man sagt, die erfolgreichste Umweltschutzmaßnahme, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat. Alle Staaten der Welt haben sich geeinigt und haben gesagt, wir verzichten auf ozonschädigende Substanzen, die dürfen nicht mehr ausgestoßen werden.
Was glaubst du, woran das liegt?
Daran, dass das Problem extrem akut geworden ist und dass das Ozonloch vor allem auch Australien und damit ja einen westlichen Staat beeinflusst hat und deren Bevölkerung. Noch? Weiß nicht, woran
ich
noch.
Ich glaube, dass der Treibgasmarkt, der globale Treibgasmarkt einfach nicht so gute Lobbyisten hat.
Auch möglich.
Oder vielleicht, dass der globale Treibgasmarkt auch nicht so große Gewinne abwirft, das weiß ich nicht.
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, dieses Treibgas, was da drin ist, wo kommt das her, was kostet das, wie wird das?
Ja, das sind Fluorchlorkohlenwasserstoffe heißen die.
Die werden künstlich erzeugt quasi insgesamt.
Genau.
Und dann diesem Mittel beigefügt. Das ist aber wahrscheinlich dann kein Markt, in dem großes Geld zu verdienen ist, oder?
Oh, ich weiß nicht, also ich weiß, dass das bei Haarspraydosen ein großes Thema war, bei Klimaanlagen war das auch. Hm. Aber es waren jetzt halt nicht, ich meine, die Autoindustrie hängt halt nicht mit drin oder irgendwelche Energiekonzerne oder
genau,
so.
Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Auto hängt nicht mit drin, also ich darf weiter auf der Autobahn fahren, also da brauche ich kein Treibgas für, sonst wären wir schon im Arsch.
Ja.
Sonst wären wir schon im Arsch. Also das, da bin ich mir sicher. Okay, aber Entschuldigung,
genau.
Ich hatte dich unterbrochen.
Und das Problem ist halt, also in der Stratosphäre, in der hohen Erdatmosphäre gibt es eine Schicht, die sogenannte Ozonschicht. Und die besteht aus einer ganz speziellen Art von Sauerstoff. O3 heißt das. Also das sind unser Sauerstoff, den wir atmen, das sind zwei Sauerstoffatome in einem Molekül, den atmen wir, das ist O2. Und Ozon, das ist O3, also eine Verkettung aus drei Sauerstoffmolekülen. Und die sollten wir nicht einatmen, das ist nicht gut. Die Ozonbelastung ist tatsächlich manchmal in einigen Städten zu hoch. Aber oben in der Hochatmosphäre, da ist das ganz wichtig, dieses Ozon, weil es schirmt hochenergetische UV-Strahlung der Sonne ab. Und die kann unser Erbgut schädigen, wirkt krebserregend. Also Ozonschicht, ganz, ganz wichtig. Man vermutet sogar, dass die Bildung der Ozonschicht damals der Grund dafür war, dass das Leben an Land kommen konnte. Dass es vorher nur den Ozean gegeben hat, weil Ozeane schützen die Lebewesen ja auch ausreichend Wasser vor dieser UV-Strahlung. Und als die Erde dann die Ozonschicht gebildet hat, da konnte das Leben erst an Land kommen. Also unglaublich wichtig. Und das FCKW ist eben eine Substanz, die baut dieses Ozon extrem stark ab. Das heißt, diese Ozonschicht, die dünnt aus, die bekommt Löcher, Risse und an diesen Regionen kommt mehr UV-Licht zum Boden, mehr Menschen kriegen Krebs. Wie gesagt, diese ganz viele ozonschädigende Substanzen wurden verboten und seit den 90ern erholt sich das Ozonloch wieder. Und eigentlich hat man gesagt, 2060 wird die Ozonschicht wieder genauso dick sein, wie sie 1980 war. Und 2100 soll sie sich eigentlich wieder erholt haben. Wenn man nur auf diesen Rückgang ozonschädigender Substanzen guckt. Aber das Problem ist, dass auch eine wärmere Stratosphäre, beziehungsweise einfach eine veränderte Temperatur der Stratosphäre, begünstigt ebenfalls den Ozonabbau. Das wissen wir noch nicht besonders lange, aber wir wissen jetzt, auch die Klimakrise begünstigt den Ozonabbau. Das heißt, obwohl wir die ganzen ozonschädigenden Substanzen verboten haben, könnte das Problem Ozonloch wieder größer werden, wenn die Erderhitzung so in dem aktuellen Tempo weitergeht. Vor allem durch die Emissionen, die in großer Höhe ausgestoßen werden, beispielsweise von Flugzeugen. Mhm. Das heißt, das Problem Ozonloch, das ist eines der wenigen Punkte, wo es aktuell noch relativ gut aussieht. Die Ozonschicht erholt sich aktuell weiter. Zumindest über dem Südpolarregion, Nordpolarregion kommen wir ja gleich zu. Aber dort ist auch, sollte man ganz sicher vorsichtig sein, weil sollten wir das Klimaproblem nicht in den Griff bekommen, kann es gut sein, dass auch das Ozonloch wieder wächst und dass dann auch wieder ernsthafte Probleme bezüglich Krebsraten auftreten können.
Okay. Ja, du hast gerade schon angesagt, dieselbe Thematik haben wir eigentlich über dem Nordpol.
Ja.
Gibt es da irgendwie trotzdem Unterschiede, ja, die man in der Heftigkeit, ja, Auswirkungen, Rahmenbedingungen berücksichtigen muss?
Genau. Eigentlich ist es so, dass über dem Ozon, also über der Arktis, man ganz lange gesagt hat, da gibt es nicht die Bedingungen, also da ist es aktuell so, theoretisch könnte da dasselbe passieren wie über der Südpolarregion. Das heißt auch, durch die Veränderung der Temperatur der Stratosphäre, durch die Klimaerwärmung, kommt zum Ozonabbau. Lange Zeit hat man aber mal gesagt, dafür, also das reicht aktuell noch nicht, da reicht die aktuelle Erhitzung noch nicht. Ganz neue Ergebnisse der Mosaik-Expedition, das war eine Expedition in die Nordpolarregion. Eben, wir haben ein handfestes Ozonloch über der Nordpolarregion. Das ist größer geworden in letzter Zeit. Das heißt, wir beobachten hier dasselbe Problem wie in den 80ern über dem Südpol, haben wir jetzt über dem Nordpol. Nur, dass es in dem Fall noch ein kleines bisschen schlimmer eigentlich tatsächlich ist, weil keine Aussicht darauf besteht, dass sich das bis zum Ende des Jahrhunderts erholt, weil nicht FCKW die Ursache ist, sondern wirklich die Klimaerwärmung, und da hängt dann eben vor allem die CO2-Emissionen dran und da dann wiederum die Autoindustrie, Energie und so weiter. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass dieses Ozonloch auch sehr dicht besiedelte Gebiete betrifft, und zwar unter anderem auch uns. Also auch hier über Mitteleuropa könnte die Ozonschicht ausdünnen, wenn das so weitergeht. Und das bedeutet, wir haben dann mitten in Europa deutlich erhöhte Krebsraten. Das wäre ein echtes Problem. Diese Ergebnisse sind erst einige Wochen alt. Es ist wirklich, ich habe vor einigen Tagen erst auf unserer Wochenintervallseite die Kipppunktekarte abgedatet eigentlich bezüglich dessen. Das sind sehr aktuelle Ergebnisse, und sie zeigen, dass stellenweise die Dicke der Ozonschicht über den Nordpolarregionen um über 50% reduziert ist. Also über die Hälfte. Und das nennen wir dann Ozonloch. Das bedeutet, wir haben ein neues Ozonloch, das Ozonloch ist wieder da, und es könnte diesmal noch ein gutes Stückchen gefährlicher sein, als es das damals in den 80ern war.
Okay. Als nächstes haben wir einen in der Überschrift erstmal dann doch recht spannenden klingenden Titel, denn man hört dann einen Begriff Monsun,
ja,
wo man erstmal sofort denkt, okay, da weiß ich, was damit gemeint ist insgesamt. Was ist allgemein ein Monsun? Wie ist der wissenschaftlich definiert? Kannst du das so ein bisschen kurz umreißen?
Ja, das sind halt, handelt sich dabei auch um Strömungssysteme, die halt vor allem mit der Niederschlagsmenge dann zusammenhängen. Also es gibt ja auch einen Sommermonsun und einen Wintermonsun, da muss man eigentlich auch nochmal zwischen unterscheiden. Aber der bestimmt eben für die Menschen, die dort in Monsunregionen leben, ist der halt ganz entscheidend, weil es eben eine Phase mit extrem viel Niederschlag gibt. Es gibt eine Trockenphase, und diesen Monsun gibt es eben sowohl in Indien, den indischen Monsun, der ist ja ganz bekannt, und dieses Monsunsystem, das gibt es auch in Westafrika. Ja.
Okay. Und was sagst du zu der Theorie, man muss nur durch den Monsun quasi hinter die Welt ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt?
Was? Verstehe ich nicht.
Ich verstehe es nicht.
Nee,
das ist eine Theorie von einem Wissenschaftler.
Von wem?
Professor Dr. Kaulitz oder so.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Hast du nie gehört?
Nee.
Der hat gesagt, ich muss durch den Monsun hinter die Welt ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt, gegen den Sturm am Abgrund entlang. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran, irgendwann laufen wir zusammen. Und dann geht es wieder von vorne.
Ja, also am Abgrund entlang passt das tatsächlich relativ gut.
Passt gut.
Ja, das Problem an diesen Monsunsystemen ist...
Genau, lass uns mal auf den konkreten...
Ja.
Also wir haben, als wenn ich den konkreten Punkt einmal nenne hier, Störung des indischen Monsuns haben wir als nächstes. Worum geht es da?
Ja, also der indische Monsun, der reagiert eben, dieses Niederschlagsystem reagiert sehr sensibel, sowohl auf Treibhausgase, die das Ganze verstärken, als auch auf Aerosole, die das Ganze schwächen, also Aerosole, die Sonnenlicht zurückreflektieren.
Gut, Aerosole sind weiß seit 18 Monaten, glaube ich, jeder.
Ja, aber die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass die Aerosole auch beim Klima eine große Rolle spielen, weil sie die Erde kühlen. Hm. Sie reflektieren Sonnenlicht zurück ins All.
Okay.
Und da reagiert der Monsun sehr sensibel. Das Problem ist, wir wissen nicht, in welche Richtung. Es kann alles passieren. Es kann sein, dass Indien im absoluten Starkregen ertrinkt. Es kann sein, dass Indien versteppt und verwüstet und es dort total trocken wird. Es kann sein, dass beides gleichzeitig passiert und wir beide Extreme gleichzeitig haben. Es ist nicht vorhersehbar, in welche Richtung dieser Monsun kippt. Das Einzige, was wir wissen, Extremwetterereignisse werden definitiv häufiger werden und Indien sehr dicht bevölkert. Hunderte Millionen Menschen sind davon betroffen, wenn sich dieser Monsun verändert und es zerreißt ihnen dann wirklich die Lebensgrundlage, weil das Indien ist ja auch ein sehr stark landwirtschaftlich geprägtes Land und die Landwirtschaft ist dort absolut auf den Monsun angepasst, darauf abgestimmt. Wenn sich da was verändert, dann bekommen wir wirklich Hungersnöte in einer Dimension, wie es ja vermutlich seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben hat.
Hm. Dann haben wir die Störung des westafrikanischen Monsuns.
Ja, und auch über Westafrika gibt es einen Monsun und auch der könnte durch die Klimakrise entweder verstärkt werden oder geschwächt werden. Wir wissen es nicht. Und davon abhängig wiederum ist, wie es mit der Sahara weitergeht. Es könnte passieren, dass es in der Sahelzone, in der Sahara noch trockener wird, also dass die Sahara sich ausdehnt. Es könnte aber auch passieren, dass die Sahara grün wird.
Grün?
Ja. Also, ja, die Sahara war ja tatsächlich mal grün. Also es gab eine Zeit, da war die Sahara keine Wüste, sondern sie war eigentlich eher so eine Feuchtsteppe. Und in der.
Wie lange ist das her?
Da gab es tatsächlich. Also, da haben da schon Menschen gelebt, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie lange.
4.000, 5.000 Jahre?
Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber Tausende, also es sind einige Tausend.
Nächstes Mal bereitest du dich bitte ein bisschen besser vor, ich weiß ja.
Ja, weißt du es?
So, machst du weiter?
Ja, genau. Und auch das könnte wieder passieren. Und das wäre einer der wenigen positiven Effekte dann tatsächlich der Klimakatastrophe. Die gibt es nicht viele, aber die gibt es ja auch. Dass es sein könnte, dass die Sahara wieder grüner wird, dass dort wieder mehr Niederschlag fällt und dass dort dann auch Pflanzen wieder gedeihen können. Das kann passieren. Es kann auch das Gegenteil
also ist
passieren.
Ist eigentlich in der Realität, ja, also wird man wahrscheinlich ja irgendwie, Bodo Schiffmann wird sich das wahrscheinlich ja auf die Fahnen schreiben oder irgendjemand von denen. Ist es in der Realität eigentlich so, diese ganzen Klimakrisen-Heraufbeschwörer unterschätzen einfach, dass es unterm Strich dann so sein wird, da wo jetzt Eis ist, wird es ein bisschen grüner, da wo jetzt Sand ist, wird es ein bisschen grüner, da wo es jetzt grün ist, wird es ein bisschen sandiger. Also es gibt ein bisschen Umschwung, es verändern sich halt mal ein bisschen Dinge. Grönland liegt halt plötzlich in Dänemark und die Sahara liegt halt plötzlich in Spanien oder wo auch immer. Aber ansonsten ist es schon so, dass wir eigentlich weiterhin einen recht gut bewohnbaren Planeten haben. Was auch immer passiert in Zukunft.
Nee, nicht unbedingt.
Warum nicht?
Naja, weil erstens habe ich ja auch gerade gesagt, es kann auch das exakte Gegenteil passieren. Es kann auch noch trockener werden. Und zweitens, wenn man sich mal anguckt, wie verändern sich die Flächen insgesamt, dann sehen wir, also positive Entwicklungen kann es eigentlich nur eventuell in der Sahara geben und in Russland, in Sibirien. Dort kann dann auch wo aktuell Permafrost ist, kann in Zukunft vielleicht dann was wachsen, was angebaut werden.
Und dann wird Putin sich hinstellen und sagen, er hat es gemessen.
Vermutlich, ja. Das
sind
aber ja eigentlich die einzigen Regionen, wo man im Ganzen irgendwas Positives abgewinnen kann.
Dieses Interesse von, ganz anderer Punkt, dieses Interesse von Trump an Grönland war es, glaube ich, damals insgesamt. Hm. Da ging es aber rein um die Bodenschatzsituation, oder?
Ich gehe davon aus. Also sicherlich, wenn in Grönland das Eis tatsächlich abschmelzen sollte, dann kann das sicherlich auch, also dann kommt da unter auch Grönland zum Vorschein.
Ja.
Aber das dauert halt alles auch noch ein bisschen. Und so weit plant Trump ja in der Regel nicht in die Zukunft.
Nee, davon ist nicht auszugehen.
Ja.
Davon ist nicht auszugehen. Okay, du warst mit dem Störung des westafrikanischen Monsuns fertig, ja? Dann haben wir als nächstes den Rückgang der borealen Wälder.
Ja, das ist eine relativ große, also boreale Wälder, die nennt man auch Taiga. Und eigentlich ist es recht einfach. Die Klimakrise, die begünstigt Brände, dadurch, dass es also Brände entstehen ja nicht durch Hitze, sondern durch Trockenheit und durch eine Zündquelle. Das heißt, du brauchst immer eine Zündquelle, das sind meistens Menschen, manchmal sind es Blitze. Und wenn es dann doch trocken ist, dann gibt es gute Chancen für Brände. Durch die Klimakrise wird es trockener und dadurch gibt es mehr Brände und die Brände schwächen die Widerstandsfähigkeit der Bäume. Gleichzeitig begünstigt die Klimakrise Seuchen und Epidemien. Auch die schwächen wieder die Widerstandsfähigkeit der Bäume. So, und dadurch gibt es dann Waldsterben. Ein Waldsterben, das Wort Waldsterben, das Problem hatten wir ja schon mal, auch in den 80ern bezüglich saurer Regen. Das Problem des sauren Regen haben wir mittlerweile gelöst mit Filtern, aber es gibt ein neues Waldsterben, eben begünstigt durch Brände und Seuchen infolge der Klimakrise. Und dadurch gibt es eben ein Waldsterben. Durch dieses Waldsterben kommt Kohlendioxid in die Atmosphäre, weil, naja, also Bäume bestehen aus Kohlenstoff, wenn das Ganze dann sich mit dem Luftsauerstoff verbindet, entsteht CO2. Und genau, dadurch wird es eben wärmer. Gleichzeitig ist es aber so, und da haben wir wieder eine Gegenkopplung, dass da, wo dann heute boreale Wälder sind, klingt dann etwas paradox, aber ist danach entstehen danach wieder Schneeflächen, weil es dort nachts, wie es vor noch relativ kalt ist, aber diese Bäume dort eben jetzt weg sind, zum Beispiel wegen Bränden oder Seuchen. Das heißt, wir haben da eigentlich Brache, unfruchtbares Land.
Also Bolsonaro eigentlich was Gutes, wenn er im Amazonas dafür sagt, dass die ganzen dunklen Bäume da erstmal wegkommen, dass man da gegebenenfalls wirklich später dann auch auf Schneeflächen.
Nee, also es geht um boreale Wälder, nicht um tropische Wälder zuerstens. Ach so. Und zweitens ist das nichts Gutes. Also klar, es wirkt dann lokal kühlend, aber das bringt halt nicht mehr viel, weil wir völliges Brachland haben, das für nichts mehr gut ist. Wälder, die kühlen ja global auch. Also die können ja wirklich CO2 absorbieren. Und wenn die weg sind, dann wird es global erstmal wärmer. Lokal erscheinen dann eben Schneeflächen, aber das bringt halt nichts mehr, weil da kann man nichts anbauen. Das ist wirklich totes, unbewohnbares Land, das da dann zum Vorschein kommt.
Aber boreale Wälder sind ein Drittel der globalen Waldflächen, glaube ich, ne?
Das kommt
speichern aber irgendwie wieder weniger pro Fläche oder pro
Quadrat. Ja, sind weniger produktiv als zum Beispiel tropische Wälder. Tropische,
ja, das hast du irgendwann mal mir irgendwann mal im Zug erklärt oder so. Okay. Rückgang der borealen Wälder, bist du durch?
Ja.
Dann haben wir als 15. Da sind wir beim Amazonas oder in dem, was heißt beim Amazonas, beim amazonischen Regenwald. Nämlich da geht es um das Austrocknen.
Ja, das ist eben ein ganz großes Problem. Das wird, also wir haben erstmal grundsätzlich eigentlich das Amazonasbecken, also die Region, wo dieser Wald ist. Eigentlich dürfte es dort gar keinen Wald geben, weil da ist es eigentlich zu trocken. Der Niederschlag reicht nicht. Wieso es dort trotzdem einen Wald gibt? Der Grund ist, der Wald ist schon da und was machen die Bäume? Die können ihren eigenen Niederschlag quasi erzeugen, indem sie über ihre Blätter Wasser verdunsten lassen, welches dann über dieser Region wieder abregnet. Das heißt, es ist wieder eine negative Rückkopplung. Das Ganze stabilisiert sich selbst. Das heißt, wenn dieser Bestand einmal einbricht, dann sind die Schäden irreversibel, weil dieser Wald liefert eben seine eigene Existenzgrundlage und die bricht dann ein, sodass da auch dann nichts mehr zu machen ist, weil es ist in dieser Region dann einfach zu trocken. Und die Folge ist, der Amazonas-Regenwald könnte zu einer Steppe werden. Und da, wo heute Regenwald wäre, der wirklich noch massenhaft CO2 bindet, da ist dann eben eigentlich auch wieder Brachland, beziehungsweise Wiese. Und da wird eine Menge Treibhausgase bei abgegeben. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, an dem der Amazonas-Regenwald, eigentlich müssen wir unsere Schulbücher umschreiben. Der Amazonas-Regenwald ist nicht mehr die grüne Lunge der Erde. Der Amazonas-Regenwald, der stößt mittlerweile mehr Treibhausgase aus, als er noch absorbiert. Und sollten wir, also das ist von zwei Faktoren abhängig, einmal von der Temperatur und von der Trockenheit, einmal von der Abholzung. Es wird viel abgeholzt, die Temperaturen steigen. Folglich steht es um den Amazonas-Regenwald relativ schlecht und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann eine Steppe statt einen Wald haben, die ist recht groß.
Okay. Würdest du denn grundsätzlich, oder nee, bevor wir zu Fragen kommen, dass ich will es auch nicht zu kompliziert machen, lass uns den 16. Punkt erstmal machen. Ergrünung der Sahara und das Versiegen der Staubquellen.
Ja, das hängt ganz eng zusammen mit dem westafrikanischen Monsun, habe ich ja schon erzählt. Also die Ergrünung der Sahara ist etwas, das könnte daraus folgen, dass der westamerikanische Monsun sich, für sich auf diese Weise verändert. Und dann würden eben auch diese Staubquellen, die Sahara als Staubquelle, es kommt ja auch mal wieder Staub, Sahara-Staub und Sahara-Sand bis nach Europa, die würden dann eben in diesem Fall versiegen. Kann passieren, eventuell, steht ja auch davor. Hm. Abhängig davon, in welche Richtung der westafrikanische Monsun kippt.
Okay.
Aber mich wundert, dass ein bestimmter Kipppunkt noch nicht genannt wurde, weil der ist eigentlich noch ziemlich wichtig.
Natürlich.
Die subtropischen Stratocumulus-Wolken.
Ja, wer kennt sie nicht? Erzähl.
Ja, also, Stratocumulus-Wolken, das sind Kühlwolken über den Ozean.
Also ganz kurz, wir haben jetzt quasi Kipppunkte genommen, wo es einen gewissen Konsens gibt, dass das ein Kipppunkt ist oder einer sein könnte. Richtig?
Ja.
Ja, so. Jetzt haben wir halt den 17. und das ist einer, der einer ist oder der einer sein könnte.
Also das ist definitiv ein Kipppunkt. Die Frage ist halt, lösen wir ihn aus?
Okay.
Genau, also Sonnenlicht, also das sind Kühlwolken, die reflektieren auch Sonnenlicht und die befinden sich über den Ozean. Das sind diese sogenannten Stratocumulus-Wolken. Und das Problem ist, da ist nicht die Temperatur der Gradmesser, sondern die CO2-Konzentration. Übersteigt die CO2-Konzentration in der Luft 1200 ppm, also Parts per Million. Das bedeutet, von einer Million Luftmolekülen sind über 1200 CO2-Moleküle. Aktuell haben wir 420 ungefähr. Dann lösen sich diese Wolken auf. Dann sind diese Kühlwolken weg. Und was dann passiert, wir bekommen einen globalen Temperatursprung von 8 Grad Celsius. Man ist auf diese Stratocumulus-Wolken gestoßen, weil man sich angeguckt hat, wie warm es in der Vergangenheit der Erde mal war. Nämlich doch deutlich wärmer als heute, bevor es Menschen gab. Und man hat aber herausgefunden, dass dafür eigentlich unrealistisch hohe CO2-Werte, also 4000 ppm zum Teil, notwendig gewesen wären. Das ist wie gesagt unrealistisch. Und deswegen ist man darauf gekommen, okay, diese Kühlwolken, diese Stratocumulus-Wolken, die sind damals zerfallen. Und deswegen war es noch heißer, als man sich eigentlich schon, sowieso schon erklären konnte. Und sollten wir, also 1200 ppm ist schon echt viel, also das ist wirklich das Worst-Case-Szenario eigentlich, sollte es dazu kommen, dann haben wir zusätzlich nochmal das Problem, dass wir nochmal plus 8 Grad bekommen, 8 Grad Celsius Erwärmung, dadurch, dass diese Stratocumulus-Wolken zerfallen. Ist aber für uns eigentlich eher von theoretischem Interesse, weil wenn wir schon mal 1200 ppm in der Atmosphäre haben, dann ist das Thema eh durch. Also was dann passiert, das kann uns eigentlich dann relativ egal sein.
Hm. Okay. Was hat denn der Golfstrom damit zu tun, mit dieser ganzen Thematik?
Ja, der Golfstrom ist Teil des globalen Förderbands, also einer die ganze Erde umspannenden Systems aus Meeresströmungen. Und der Golfstrom, das ist genauso wie mit den Umweltzirkulationen, wird angetrieben durch unterschiedliche Dichte des Wassers, verschiedener Wasserschichten. Und durch die Eisschmelze sinkt der Salzgehalt und damit auch diese Dichteunterschiede. Und das bedeutet, der Golfstrom erlahmt. Der ist derzeit so schwach wie seit über 1000 Jahren nicht mehr. Und das führt dazu, dass wir in Europa, also der Golfstrom ist eigentlich so eine Art Stabilisator auch des Klimas in Europa, der bringt warme Luft, eigentlich warmes Wasser auch nach Europa. Und wenn der wegfällt, dann bekommen wir häufigere Extremwetterereignisse hier in Europa. Einige vermuten auch, dass Hurricanes durch das Wegfallen des Golfstroms begünstigt werden. Also der ist Teil des globalen Förderbands, auch ein Kippelement.
Okay. Und ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwie sowas, wenn ich jetzt hätte raten müssen, die Kippelemente, hätte ich jetzt gesagt, auch sowas wie die Korallenriffe oder sowas sind so im weitesten Sinne dort irgendwo, oder?
Ist dabei, ja.
Okay, was gibt es da dazu?
Ja, also bei Korallenriffen ist es so, wenn es extreme Hitzewellen gibt, also Unterwasserhitzewellen, also wenn sich das Meerwasser extrem aufheizt, was durch die Klimakrise häufiger passiert, dann sterben die Korallen ab. Also die verbleichen. Das nennt sich dann Korallenbleiche. Weil Temperaturen von über 30 Grad töten die Algen, die diese Korallen quasi besiedeln und die sie auch schützen. Und es gibt dann aber einen gewissen Erholungszeitraum. Das heißt, sie können sich grundsätzlich von diesen Hitzeereignissen erholen. Aber durch die Klimakrise haben wir das Problem, dass die durchschnittliche Zeit zwischen zwei extremen Hitzewellen kürzer ist als der Erholungszeitraum der Korallen. Das heißt, die Korallen erholen sich gar nicht mehr und es kommt dauerhaft zum Korallensterben. Wir müssen davon ausgehen, dass wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten auf der Welt eigentlich so gut wie keine intakten tropischen Riffe mehr haben. Es ist für uns persönlich, für uns Menschen, hat das eher sekundäre Bedeutung, aber es ist natürlich ein riesiger kultureller Verlust, dass die Menschen der Zukunft keine intakten Korallenriffe mehr sehen werden.
Okay.
Und hinzu kommt auch noch, dass die durch die Ozeanversauerung zusätzlich auch noch beschädigt werden. Ja.
Wir haben jetzt über diese ganzen Kippelemente gesprochen. Und wenn sie sich verändern, was für Vorteile, Status, wir haben alles gemacht, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was sind denn jetzt die Dinge, die darauf Einfluss haben, also von außen? Wir haben das Thema Bodentemperatur, Lufttemperatur, was gibt es da noch für Dinge? Jetzt erstmal ganz allgemein, ohne
also, zu... Es können die CO2-Konzentration sein, zum Beispiel bei den Stratocumulus-Wolken. Es ist im Fall von Regenwäldern, von Wäldern allgemein spielt die Abholzung immer noch mal eine gewisse Rolle. Also der Grad der Abholzung, auch der Grad der Eisschmelze, wie viele Eis wird schon geschmolzen, der genaue Meeresspiegelanstieg, der ist relevant für die Gletscherschmelze in der Antarktis zum Beispiel. Also all diese Kenngrößen, die sich gegenseitig beeinflussen, das sind dann auch leider die Gradmesser für die Kippelemente.
Okay. Und jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, um welchen Kipppunkt es da ging, aber wir haben ja schon mal über Kipppunkte so ein bisschen, glaube ich, eher zufällig oder in der Folge Klimawandel, glaube ich, oder in der Folge Klimakrise haben wir darüber gesprochen. Und da hattest du gesagt, naja, und wenn halt so ein Kipppunkt erreicht ist, dann ist der halt nicht mehr reversibel.
In der Regel nicht.
In der Regel nicht. Und es kommt halt auch oftmals zu diesen Rückkopplungseffekten, also diesen sich selbst verstärkenden Effekten.
Die sind Grundvoraussetzung für einen Kipppunkt, eine positive Rückkopplung. Okay. Ja.
Und trotzdem ist es ja so, dass es dann wieder einzelne Kipppunkte gibt, wo du sagst, naja, dann ist ein Punkt erreicht, wo wir nicht mehr zurück können. Wir wissen aber trotzdem nicht, wann dieser einzelne Punkt wiederum dann einen Status erreicht hat, der tatsächlich dazu führt, dass wir hier nicht mehr leben können. Also es kann schon sein, dass nur ein Prozess, in Anführungszeichen nur, ein Prozess in die Wege geleitet wird, der vielleicht in 100.000 Jahren dann zu einem Schaden führt.
Also man kann das grob abschätzen, wie das ist. Vor allem, also sehr wichtig ist das vor allem dann bei solchen Dingen wie Eisschmelze. Also so eine Antarktis, die schmilzt nicht mal so von heute auf morgen weg. Das dauert ein paar tausend Jahre oder sogar mehr. Aber ich persönlich als vielleicht auch so ein bisschen aus Eigeninteresse gucke immer so ungefähr bis 2100. Das, weil das für mich hier ungefähr noch relevant ist, als 2005 Geborener. Und da ist es eben durchaus schon so, wenn wir auf diese Eisschmelze mal gucken, als Beispiel, das immer vorgebracht wird, ach, das dauert doch noch, selbst wenn wir den Kipppunkt überschreiten. Aktuell ungefähr im globalen Durchschnitt einen Viertelmeter Meeresspiegelanstieg haben wir, im Gegensatz zu vorindustrieller Zeit. In der deutschen Nordseeküste ist es zum Beispiel schon deutlich mehr, in anderen Regionen ist es deutlich weniger, aber einen Viertelmeter, also 25 Zentimeter, so ungefähr im globalen Durchschnitt. Nehmen wir mal an, wir gehen den 3 Grad Celsius Weg, also wir schaffen es nicht, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Dann ist es so, dass wir schon ab 2060 einen sprunghaften Anstieg der Eisschmelze verzeichnen. Und dann haben wir ab 2060 einen Meeresspiegelanstieg von 5 Zentimetern pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen, 1880 bis 2020 25 Zentimeter, ab 2060 jedes Jahr 5 Zentimeter. Das heißt, wir haben 2100 einen Meeresspiegelanstieg von deutlich über einem Meter, eventuell sogar von über 2 Metern. Das bedeutet, ich erlebe in diesem Fall noch, wie Hamburg absäuft, wie Venedig absäuft, wie sich wirklich die Küstenlinien, wie Landkarten neu gezeichnet werden müssen, weil sich die Küstenlinien der Welt dramatisch verändern und wie hunderte Millionen Menschen in die Flucht getrieben werden.
Und das ist ja das klingt dann immer in diesem Kontext komisch, aber das ist ja noch nicht mal das Worst-Case-Szenario, weil, und das vielleicht, damit sollten wir es dann vielleicht auch abschließen, weil es einen ganz guten Bogen schlägt, abhängig ist all dies ein wenig davon, inwieweit es uns gelingt, die globale Erwärmung einzudämmen.
Ja.
Deswegen dieser Fokus auf das 1,5-Grad-Ziel oder Fokus auf Pariser Klimaabkommen oder was auch immer. Denn all diese Kippelemente haben etwas gemeinsam. Sie hängen im weitesten Sinne, sind sie immer so ein bisschen davon abhängig, wie sich wo in welchem Umfang etwas erwärmt. Aber es ist auch nicht so, dass man bei jedem einzelnen Punkt weiß, ah, der ist bei 2,1 Grad, passiert das und da ist das, sondern man weiß halt, es gibt so eine kleine Range von 1 bis x Grad, aber man weiß auch einen gewissen Punkt, wo man weiß, da ist der Arsch.
Und da wurde sich auch schon häufig verschätzt. Also ursprünglich ist der IPCC davon ausgegangen, die ersten Kippelemente werden überschritten bei 5 Grad Celsius. Noch im Anfang des 21. Jahrhunderts noch. Mittlerweile haben wir schon erste überschritten bei 1,2 Grad Celsius. Also die Erfahrung rät KlimaforscherInnen einfach immer eher den pessimistischen Modellen zu trauen als den optimistischen.
Okay.
Aber ich habe ja eigentlich versprochen, dass wir mit was Positivem enden. Also mit einigen positiven
Dingen. Dann lass uns noch einen Schluck auf Simon und Judith trinken zum Abschluss und dann kannst du noch einen finalen positiven Punkt
machen. Aber ich muss den wiederum eigentlich einleiten mit was Negativem.
Erst das Malz Bier trinken, verdammt nochmal.
Ja.
Also. Vielleicht aber auch ein guter Zeitpunkt, um kurz zu sagen, wenn wir schon beim Thema Steady oder Malzbier sind, auf der Steady-Seite, unabhängig davon, dass man da uns unterstützen kann, kann man jetzt auch unseren neuen Newsletter abonnieren, wo am kommenden Montag die erste Version von auch versandt wird und wir dann jeden Montag den Bergfest, die Bergfest-Wochenend-Rebellen-Post versenden werden. Da wird es immer so ein bisschen auf jeden Fall ein Status-Update geben, wenn es bei uns was Neues gibt. Ansonsten viel Geschreibsel von Papsi und viel Gelaber, ne? Nichts für dich. Nee, oder hast du vor?
Ich habe den abonniert.
Du hast den abonniert. Ja. Ich habe ja schon mal einen Abonnenten, da bin ich ja schon mal sehr happy. Ja. Dann schreibe ich dir auf jeden Fall am Montag.
Ja.
Also kann man, wenn man über die Webseite geht, sieht man das auch, den Link zur Steady-Seite, wir packen ihn hier auch nochmal unten in die Beschreibung. Ja. Aber dann komm du jetzt mal zu deinem
Abschluss. Gibt es wurde ein Ampelsystem eingeführt für die Bewertung von den aktuellen, man spricht von Biomen und Anthromen, also vom Stand von bestimmter aktueller Ökosysteme. Und da gibt es eben Grün, Gelb und Rot. Und bei Grün, also aktuell, also grundsätzlich, wenn die Tendenz positiv ist, ist es Grün. Wenn sie eher negativ, aber nicht beschleunigt negativ ist, ist es Gelb. Und wenn es halt scheiße ist, ist es Rot. Und bei Grün ist aktuell 2017 noch der Ozonabbau in der Atmosphäre. Da sehen wir grundsätzlich noch eine positive Entwicklung. Wobei man mittlerweile überlegen müsste man das nicht auf Gelb hochstufen, weil wir das in der Arktis haben. Und die Gesamtfangzahlen für Meeresfische, die gehen seit den 90ern zurück. Also diese Überfischung, da sind wir auf einem eher positiven Weg. Im gelben Bereich sind die Todeszonen im Meer, also die nicht bewohnbaren Zonen. Da haben wir einen Anstieg immer noch, aber der ist nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Also der ist etwas verlangsamt. Dann die Weltbevölkerung im Vergleich zur Tierhaltung, immer ein Indikator für Hungerkatastrophen. Und wir haben die Süßwasserressourcen pro Person. Die gehen zurück, aber eher langsam. Und bei Rot sind die CO2-Emissionen, die völlig ungebremst ansteigen, die globale Temperaturanomalie, also wie viel wärmer ist denn jetzt, die ja sogar beschleunigt ansteigen, und die Wirbeltierpopulationen. Die gehen beschleunigt zurück. Also es ist mittlerweile so, ich habe dir erzählt, die Big Five nennt man das, die großen fünf Massenaussterben, die es schon gab. Einmal im Ordovizium, dann gab es das Kellwasserereignis, die Perm-Trias-Grenze, die Trias-Jura-Krise und jetzt zum Schluss, vor 65 Millionen Jahren, die Kreide-Paläogen-Grenze. Also das, wo die Dinosaurier dann dran glauben mussten. Und unsere aktuelle Aussterberate, also wie viele Arten sterben so pro Jahr aus, die ist 1000 bis 10.000-fach höher als in normalen Perioden. Also wir sind mittlerweile auf dem Niveau dieser Big Five. Also eigentlich sind es jetzt die Big Six, weil wir ein sechstes Massensterben haben. Aber das Ding ist eben, dass zum einen ja auch einige zumindest zwei Kennzahlen ja schon bei Grün stehen und dass man betrachten muss, dieser Warmklimazustand, also das, was wir bekommen, sollten so viele Kippelemente ausgelöst werden, dass sich daraus ein Point of no return ergibt. Also Kippelemente sind ja auch untereinander, das ist ja das Schlimme, beeinflussen sie sich ja auch. Also ein Kipppunkt kann ja dazu führen, dass der nächste ausgelöst wird. Und irgendwann sind so viele ausgelöst, dass sie sich so gegenseitig hochschaukeln, dass wir nichts mehr tun können und es zu diesem Point of no return kommt. wie es damals zum Beispiel an der Perm-Trias-Grenze der Fall war. Und das, was wir dann haben, ist ein Warmklima. Also du hast ja am Anfang schon erzählt, wir haben hier auf der Erde seit vielen Millionen Jahren einen stabilen Zustand. Ein Eiszeitalter heißt das. Das heißt, unsere Pole sind vergletschert. Das ist der Attraktor, das unser System aktuell anzieht. Warmklima bedeutet neuer Attraktor, eisfreie Erde. Das ist dann der Zustand, der das Ganze anstrebt. Aber selbst dieser Warmklimazustand, sollten wir den erreichen, also das Worst-Case-Szenario, das heißt 5 Grad wärmer, nehmen wir mal an, der ist stabil. Das heißt, er findet einen neuen Attraktor und in dem bleibt er dann. Was nicht passieren wird, ist das, was auf der Venus zum Beispiel passiert ist. Das ist das sogenannte Venus-Syndrom, das heißt ein Treibhauseffekt ohne Ende, der dazu führt, dass die Ozeane verdampfen, dass es kein Wasser mehr auf der Erde gibt, und dass dann wiederum der Wasserdampf aus den Ozeanen dafür führt, dass es noch wärmer wird, dass noch mehr Wasser verdampft und wir haben zum Schluss eigentlich einen einzigen Planeten ohne Ozeane haben. Das geht auf der Erde nicht. Immerhin.
Das war die positive Nachricht.
Das ist eine positive Nachricht. Okay. Die zweite positive Nachricht ist diejenige, dass das arktische Meereis eben kein Kipppunkt ist und dass wir auch da jetzt, obwohl es schlecht steht, noch die Chance haben, dass sich das wieder erholt. Und der dritte Punkt ist, dass der Point of No Return, also der Punkt, ab dem sich diese Kipppunkte gegenseitig so dermaßen hochschaukeln, dass der höchstwahrscheinlich noch nicht erreicht ist. Also der IPCC geht in dem Sachstandsbericht 1,5 Grad Celsius, globale Erwärmung, davon aus, dass die aktuell schon ausgestoßenen Emissionen nicht mehr als 1,5 Grad verursachen werden. Also noch hätten wir die Chance. Und viertens, habe ich ja bereits auch gesagt, der Einfluss dieser Methanhydrate in großen Tiefen, der wurde überschätzt. Das heißt, die sind nicht ganz so gefährlich, wie wir ursprünglich gedacht haben. Und was auch noch positiv ist, dieses Szenario von 5 cm pro Jahr Meeresspiegelanstieg nach 2060. Wir könnten den Meeresspiegelanstieg bis 2100, also innerhalb des 21. Jahrhunderts, halbieren, wenn wir 1,5 Grad Celsius einhalten. Also lange Zeit hieß es ja Meeresspiegelanstieg, okay, das geht über so lange Zeiträume, das spielt jetzt eh keine Rolle mehr, was wir machen, das schmilzt alles langsam ab. Aber wenn wir jetzt 1,5 Grad Celsius einhalten, habe ich da sogar noch was von. Bis 2100 würde der Meeresspiegelanstieg nur halb so stark steigen wie im 3 Grad Celsius Szenario. Und das könnte, also es würde immer noch, wären viele, viele Gebiete sicherlich überflutet, aber das könnte so Städte wie Hamburg beispielsweise retten. Und der letzte positive Punkt ist ja noch, dass es ja nicht nur Kipppunkte in der Physik gibt, also im Erdklima, sondern es gibt auch soziale Kippelemente. Kippelemente lassen sich auf alles Mögliche anwenden. Immer dann, wenn irgendwas durch kleine Wirkung in einen neuen Zustand versetzt werden kann. Und es gibt eine Theorie, die nennt, also eine eigentlich sozialwissenschaftliche Theorie, die nennt sich Spiral Dynamics. Und die geht eben auch davon aus, dass die Attraktoren eigentlich unserer Gesellschaft, wenn man mal auf die gesamte Menschheitsgeschichte guckt, in welche Richtung geht das Ganze, sind Gleichheit und Nachhaltigkeit. Das sind eigentlich die beiden Attraktoren, auf die sich unsere Gesellschaft erstmal zwangsläufig zubewegt, eigentlich zubewegen muss sogar. Und man kann tatsächlich auch, das ist eigentlich quasi jetzt fast schon angewandte Chaostheorie, man kann dort verschiedene Stufen unterscheiden. Also man spricht dort tatsächlich von 6 verschiedenen Stufen, die Menschheit bisher durchgemacht haben. Und es kam immer zu einem Übergang in eine neue Stufe, also zu einem neuen Attraktor, wenn bestimmte Probleme in dieser alten Stufe nicht mehr zu lösen waren. Also die Stufe 1 quasi war das, was wir in der Steinzeit hatten, Überlebenskampf von einzelnen Urmenschen. Also jeder hat so sein Ding gemacht. Und das hatte halt das Problem, dass das nicht besonders ertragreich war, es war sehr gefährlich, sie konnten sich nicht schützen und deswegen sind sie das ganze System in Stufe 2 übergegangen und es sind feste Stämme entstanden und die Individuen haben sich gegenseitig geschützt. Und dadurch, dass sie jetzt Sicherheit hatten, konnten sie sich quasi den Luxus von Kultur leisten. Sie konnten Naturphänomene ergründen und benennen, sie konnten Güter verteilen, sie konnten ihre kognitiven Fähigkeiten ausbauen. Und das Problem war halt, dass dabei auch eben diese ganzen Naturphänomene oft fehlerhaft begründet wurden. Es gab Aberglaube und in Stufe 3 haben die Menschen diesen Aberglauben überwunden. Einfach aus dem Grund, dass sie gesehen haben, da kommen wir nicht mit weiter. Das funktioniert einfach in der Realität nicht. Und da begann dann die Zeit von Imperien, Großreichen, Kriegen, Sklaverei, also was wir im Römischen Reich zum Beispiel hatten. Das war Stufe 3. Und in Stufe 4 haben wir dann das, was wir eigentlich so am Ende des Mittelalters haben, in der Renaissance, frühe Neuzeit, zum Beispiel bei der Französischen Revolution, ein Ende der Gewaltherrschaften, eine soziale Ordnung mit klaren Regeln. Und dadurch entstand aber leider auch Totalitarismus, Ausgrenzung, wer sich an diese klaren Regeln eben nicht halten wollte. In Stufe 5, das ist die aktuelle Stufe, übernahmen eben diese, ja, ich sag mal so, diese absoluten Festlegungen, also dieser Absolutheitsanspruch wurde verdrängt von mehrheitlich rationalem Denken, Aufklärung wurde wichtiger und die Wissenschaft, die hat dann die Moderne eingeläutet. Und das führte wiederum zur Entwicklung der Marktwirtschaft, zu Ressourcenkriegen leider auch und so weiter. Das ist unsere aktuelle Stufe. Wir haben gesehen, ist eine Stufe gewechselt, wenn Probleme in der alten Stufe nicht mehr zu lösen waren. Und die Stufe 5 hat sicherlich einiges Großartiges erreicht, aber jetzt droht eben ein wahrhaftes Inferno, das sehen wir ja. Also eine Veränderung, die das System selbst bedroht. Und deswegen sind wir jetzt vermutlich im Übergang tatsächlich zu Stufe 6, ausgezeichnet durch einen Boom von nachhaltigen Branchen, durch eine Gemeinwohlökonomie und eben auch durch soziale Gleichheit als großen Attraktor. Insgesamt, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, haben wir eine Entwicklung zu mehr Gleichheit, zu egalitäreren Gesellschaften und auch vielleicht zu einem Ende von Ressourcenkriegen, einfach weil Öl nicht mehr die große Rolle spielt, die es mal gespielt hat. Das heißt, wir können diesen physikalischen Klimakipppunkten, die eigentlich ja drohen, unser seit 10.000 Jahren schönes, stabiles Klima seit der letzten Eiszeit im Holozän, unsere ökologische Nische quasi, uns da raus zu katapultieren, dem können wir die sozialen Kipppunkte entgegenstellen. Und dann können ja auch, also der Kern von diesen Kipppunkten ist ja eigentlich immer exponentielles Wachstum. Dinge wachsen exponentiell. Die Dinge verstärken sich selbst. Und das funktioniert eben auch bei positiven Dingen. Auch positive Dinge können sich selbst verstärken. Und auch dort, wir können eigentlich ein exponentielles Wachstum auch von positiven Dingen erreichen. Und das ist zumindest die Theorie. Und wie gesagt, eigentlich ist das fast schon angewandte Physik, weil das ist nichts anderes, um was es auch bei meinen Untersuchungen des Pendels geht. Auch da habe ich Attraktoren, Phasen, Übergänge, ist eigentlich exakt dieselben Dinge und deswegen vertraue ich dem Ganzen auch so ein bisschen. Aber es ist eben auch in Anbetracht dieser ganzen einfach physikalischen Realität nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir an Stufe 5 scheitern und dass da nach 5 Stufen dann Schluss für die Menschheit ist.
Gibst du dir so viel Mühe, irgendwie mit positiven Punkten rauszusuchen und reißt am Schluss mit dem Arsch alles wieder ein?
Vielleicht schaffen sie das, vielleicht halt auch nicht. Ja. Weil ich meine, was soll man noch mehr sagen? Es ist ja, wäre ja auch falsch, dort ein verzerrtes Bild zu bringen. Ich wollte sagen, die Möglichkeit, die existiert noch. Das, was man manchmal hört, ist es eh schon grundsätzlich physikalisch zu spät, um die Erderhitzung zu begrenzen. Das ist halt Unsinn, das stimmt nicht.
Aber realistisch betrachtet, wenn du dir so anschaust, wie wir mit globalen Problemen aktuell umgehen.
Ja, verwetten würde ich nichts darauf, dass wir das schaffen, das ist schon klar. Aber physikalisch, also dieses Rausreden, mir ist ja jetzt eh schon egal, wir können nichts mehr tun, so. Das ist halt falsch. In 50 Jahren wird das Ganze ja zutreffen, vielleicht auch schon in 20 Jahren. Aber grundsätzlich noch gehorchen die Systeme uns. Die Systeme sind abhängig von ihren Umgebungsbedingungen, weil sie sind zum Großteil noch nicht gekippt. Wenn sie einmal gekippt sind, dann interessiert es sie nicht mehr, was wir machen. Aber noch steuern wir das Ganze, noch haben wir die Kontrolle.
Okay. Ein schönes Schlusswort.
Ja.